Das Nachtprogramm und sein Thema heute sind mit einem Wort schon ganz gekennzeichnet: die Zeit. Sie, die Zeit, neben anderen Grundzuständen der Welt, war einer der ältesten Anlässe des Denkens und keins der großen alten Völker, die Chaldäer, die Ägypter, Elamiten, Chinesen, Hebräer und Griechen, dachte, ohne an die Zeit zu denken. Und heute, die modernste Physik ist aus dem Neudenken der Kategorie Zeit überhaupt entstanden. Trotzdem ist die Zeit sowohl das Geläufigste als das Fernste. Was sind das für Zeiten, in denen das und das geschieht? Das könnte jede Minute auf der Straße einer sagen, aber zugleich ist es in der Geläufigkeit so treffend, dass es das Grundwort eines kostbaren Gedichtes wurde. Seine Zeit ist ihm bemessen, sagt mancher Mensch von einem anderen und nicht ohne Mitgefühl. Ich habe keine Zeit. Wäre ich doch in einer anderen Zeit geboren, im 15. Jahrhundert vielleicht, die wäre mir besser bekommen. Unter gewissen Umständen wird immer von einer großen Zeit gesprochen. Andere sind vorsichtiger, sprechen allenfalls von einer großartigen Zeit und meinen, dass es ihnen eine Zeit lang gut gegangen ist. Man muss aber auch, und das ist nicht nur eine Regel für Forscher, was damals geschehen ist und was der und der getan hat, aus seiner Zeit heraus verstehen. Das ist jedes Mal und immer wieder auf andere Weise, also so leicht nicht messbar, die Zeit des Menschen, um die es da geht. Aber nun gibt es nicht minder deutlich die Zeit überhaupt, in der wir alle, der ganze Kosmos oder wie man das nennen soll, stecken, wie in einem Gehäuse. Ist die fassbar? Kann das überhaupt ein Gehäuse sein oder ist das naiv, weil wir als Winzigkeiten in all dem darin keine Vorstellung von solch einem Gehäuse haben können? Ganz abgesehen davon ist ja die Zeit eine Bewegung. Und so könnten wir uns weiter mit Reflexionen über Reflexionen verwirren. Aber das lassen wir jetzt und wollen, wenn es Ihnen recht ist, meine Damen und Herren, einen Vortrag darüber hören. Und zwar von Robert Heiß, dem Ordinarius für Philosophie und Psychologie an der Universität Freiburg. Wir haben, was wir im Nachtprogramm selten tun, die Form des sorgsamen, weit ausholenden Vortrags gewählt. Aber in dieser Sache, der Zeit, gibt es zunächst nichts, was der Disputationsform würdig wäre. Wir müssten es erfahren. Wir müssen aus Überlegungen, Experimenten und Vermutungen gewahr zu werden versuchen, in welchen Formen von Zeit wir uns bewegen. Hören Sie also bitte jetzt, in welchen Faktoren und welchem Wechsel Professor Heiß die Zeit begründet sieht.
Einer der eindrucksvollsten Gedanken, die Kant jemals entwickelt hat, war seine Untersuchung von Raum und Zeit. Er beschreibt sie als a priorische Formen der Anschauung. Als solche liegen sie, so sagt er, unserem Erkennen überhaupt zugrunde. Sie sind, um seinen Ausdruck zu zitieren, die Bedingungen jeder möglichen Anschauung und die Bedingung jeder Erscheinung der Wirklichkeit. Diese Lehre, auf der sich das ganze philosophische System Kants aufbaut, ist bis in unsere Zeit immer wieder neu diskutiert worden. Sie steht vor uns als die letzte große und markante Aussage der Philosophie über die Zeit. Seitdem haben die Philosophen geschwiegen. Sie wagten nichts mehr zu sagen. Die moderne naturwissenschaftliche Forschung hat andere Maßstäbe, andere Zeiten angegeben. Deswegen ist es gerechtfertigt, sich noch einmal bei der heutigen Überlegung dem kantischen Ansatz zuzuwenden. Vielleicht darf ich Ihnen ins Gedächtnis zurückrufen, was Kant mit dieser eigentümlichen Formel Raum und Zeit seien a priori gemeint hat. In zwei knappen Abschnitten wird ziemlich zu Beginn der Kritik der reinen Vernunft von dem Raume und von der Zeit gehandelt. Ich greife den für unsere Zwecke wesentlichen Abschnitt von der Zeit heraus. Kant denkt Folgendes. Raum und Zeit werden zwar erfahren, aber sie sind doch keine Erfahrungstatsachen allein. obgleich wir immer und überall raumzeitliche Gegebenheiten erfahren, sind sie gleichsam die großen Hüllen aller Erfahrung. Das besagt der Ausdruck a priori. Er sagt, Raum und Zeit sind vor der Erfahrung. Sie sind immer schon da und mit ihnen beginnt die Erfahrung. Man wird diesen Tatbestand kaum bestreiten können. Alles, was für uns in der Wirklichkeit auftritt, steht innerhalb des Raumes und innerhalb der Zeit. Es ist durch die Zeit, an einem bestimmten Ort in der Zeit und durch den Raum an einem bestimmten Ort im Raum gekennzeichnet. Außerhalb von Raum und Zeit können wir uns nichts mehr vorstellen. Vielleicht, dies mag offen bleiben, können wir uns außerhalb von Raum und Zeit etwas denken. So ist es im Grunde eine Selbstverständlichkeit, die Kant entwickelt. Von ihr geht er einen denkwürdigen Schritt weiter. Wenn nämlich Raum und Zeit nicht aus der Erfahrung sind, sondern der Erfahrung zugrunde liegen, dann sind sie Formen aller Erfahrung. Sie sind also eine die Wirklichkeit formende Realität. Und was besagt dies? Kant meint, wir erkennen das eigentliche Wesen von Raum und Zeit, sobald wir ergründen, wie sie die Wirklichkeit formen. Daran schließen sich die weiteren Untersuchungen von Kant an. Er bestimmt jetzt Raum und Zeit in ihrem Formcharakter. Er findet einen wesentlichen Unterschied. Der Raum, so meint er, ordnet die Erscheinungen im Nebeneinander, übereinander und untereinander. Er gibt den Anschauungen die Dimension, in der alles räumlich seinen Punkt hat, jeder Punkt neben dem anderen liegt, das Ganze sich unendlich ausdehnt und in diesem Raum gleichsam stillsteht. Kant geht von der euklidischen Geometrie aus. Gehen wir von anderen, modernen Formen der Geometrie aus, so gilt das Gesagte nicht mehr. Aber er hat das Recht dazu, weil ja die euklidische Geometrie die Geometrie ist, die unserer Anschauung entspricht. Und nun unterscheidet Kant von der räumlichen Ordnung die zeitliche. Ihr Hauptprinzip ist das Nacheinander, die Abfolge, die Sukzession. Alle Zeit vergeht, fließt, sie rollt. Mit diesen Aussagen sind in der Tat einleuchtende und unterschiedliche Merkmale unserer raumzeitlichen Anschauung gefasst. Im Raum, so können wir sagen, erstrecken sich die Erscheinungen nebeneinander. Zwei Punkte liegen nebeneinander, zwei Räume ebenfalls nebeneinander, auch übereinander. Alle Räume, die es gibt, können wir uns immer in einem endlosen Raum eines unendlichen Nebeneinanders vorstellen. Dagegen aber liegen, wie Kant wirklich sagt, zwei verschiedene Zeiten oder Zeitpunkte immer nacheinander. Zeitlich gesehen gibt es kein Nebeneinander. Wohl gibt es die Gleichzeitigkeit zweier Dinge. Aber sobald wir diese Gleichzeitigkeit im Verhältnis zur Zeit ansehen, liegt auch diese gleichzeitige Erscheinung nach einer anderen und vor dem kommenden. Damit ist das formale Kriterium der Zeit gegeben, die die Dinge an einem beweglichen Band aufknüpft, in dem ununterbrochen eine rollende Abfolge erscheint. Die Zeit ist eine endlose Kette, der Raum eine endlose Erstreckung. Schon hier wäre zu sagen, dass die moderne Physik freilich diese Vorstellung nicht mehr glauben will. Das hat seinen Grund darin, dass sie nicht von der naiven sinnlichen Anschauung ausgeht, dass sie nicht mehr mit dem natürlichen euklidischen Raum rechnet und überhaupt nicht mehr sich auf das naive, menschlich Erleben der Zeit stützt. Aber merkwürdig und aus dem bisherigen ganz herausspringend hat Kant eine Bestimmung der Zeit gegeben, die fast fremd innerhalb dieser formalen Überlegungen klingt. Sie lautet, Die Zeit ist nichts anderes als die Form des inneren Sinnes. Das ist die Anschauung unserer selbst und unseres inneren Zustandes. Die Zeit kann keine Bestimmung äußerer Erscheinung sein. Sie gehört wieder einer Gestalt oder Lage zu. Dagegen bestimmt sie das Verhältnis der Vorstellungen in unserem inneren Zustande. So erfahren wir nun, dass der Raum zwar die äußere Ordnung, die Zeit aber die innere Ordnung ist. Sie sei der innere Sinn, mehr noch. Wir hören, dass die Zeit die Anschauung unserer selbst ist. Aber wie ist das zu verstehen? Kann dies richtig sein, was Kant behauptet? Gilt nicht zumindest, dass wir gerade auch die Flucht der äußeren Erscheinungen in der Zeit ordnen? Diese Formulierung ist wirklich merkwürdig. Sie leuchtet einfach nicht unmittelbar ein. Wenn die Zeit, was nicht zu bestreiten ist, die äußere Ordnung der Dinge ist, die Dinge an uns vorübergehen, immer wieder sich der endlose Fluss des Geschehens zeigt, so müssen wir fragen, wie kommt Kant zu jener anderen Auffassung? Diese aber ist umso merkwürdiger, als Kant sich in seiner Bestimmung der Zeit an der damaligen klassischen Physik orientierte. Für sie aber ist die Zeit und der Raum die Grundgegebenheit der Materie. Von der Zeit als der inneren Anschauung ist überhaupt keine Rede. Und es ist verständlich, dass in der kommenden naturwissenschaftlichen Entwicklung der Zeitforschung und schon zu Zeiten Kants Naturwissenschaftler und Physiker diese Behauptung Kants recht misstrauisch sich gegenüber verhielten. Unterdessen ist die Entwicklung weitergegangen. Die moderne Physik, die Relativitätstheorie hat zwar die klassische Auffassung der Physik revolutioniert, sie weiß nichts von der Zeit als der inneren Anschauung. Wenn wir mit ein paar Worten die moderne physikalische Raumzeittheorie charakterisieren, so müssen wir freilich einschränkend sagen, dass sie nur dem Fachmann völlig durchsichtig und verständlich wird. Lässt sich bei uns und in unserer Darstellung solche Durchsichtigkeit auch nicht erreichen, so lässt sich doch das Grundsätzliche zeigen. Die Auffassung der modernen Physik von der Zeit steht für den Nichtfachmann zunächst als ein in mathematischen Formeln und Theorien geschlossenes Gebilde dar. Aber auch für den, der diese Formeln nicht lesen kann, und das sei vorweg gesagt, ist die Richtigkeit und Anwendbarkeit recht greifbar. In den Fortschritten der Astronomie, denen der Atomphysik, in Möglichkeiten wie denen, exakt das Alter vorgeschichtlicher Funde aufgrund physikalischer und chemischer Methoden zu bestimmen. Und wenn vollends aufgrund ihrer Experimente und Theorien die moderne Physik sich heute anschickt, das Alter der Welt bestimmen zu wollen, so zeigt schon dieser Anspruch, wie weit ihre Methoden entwickelt sind. Die Zeit, von der in der Physik gesprochen wird, ist nicht die Form des inneren Sinns, nicht die Anschauung, nicht die Form der Anschauung. Sie nähert sich, ja, sie verschwistert sich mit dem, was Kant die Form der äußeren Anschauung nannte, nämlich dem Raum. Das wird schon darin deutlich, dass die Zeit als vierte Dimension bestimmt wird. Raum und Zeit werden also nicht mehr voneinander getrennt, wie Kant es wollte. Weit eher könnte man sagen, dass die Zeit eine Komponente des Raums im Sinne von Kant, nämlich eine Komponente der äußeren Anschauung wird. Ich weiß wohl, dass die Physiker selbst eine solche Feststellung nicht anerkennen würden und mehr der Meinung zuneigen, dass in der modernen Physik umgekehrt der Raum und die Räume Komponenten der Zeit werden. So oder so, aber es ist deutlich, dass die scharfe Unterscheidung, die Kant treffen wollte, ungültig wird. Dies hat seinen Grund in einem anderen, recht markanten Ergebnis. In dem Wettrennen, wenn Sie mir dieses Bild erlauben, zwischen Raum und Zeit, siegt zunehmend in der modernen Physik die Zeit. Das Wirkliche, a priori des Erkennens, ist für den Physiker heute die Mathematik, Zahl und Maß. Das mathematisch auswertbare Experiment sind die großen Nothelfer des exakten Erkennens. Die Zeit aber gewinnt deswegen das Wettrennen, weil sie in der modernen Physik in einer bis dahin unbekannten Weise mathematisch fassbar wird. Seit der Einsteinschen Relativitätstheorie ist die Zeit der absolute Index des Messens. Geradezu das absolute Maß der Dinge, an dem wir nun auch die Räume messen können. Damit kommen wir dann zur entscheidenden Charakteristik dieser Auffassung. Aus der Vorstellung der Urzeit, wie sie noch die klassische Physik hatte, ist die Vorstellung einer Weltzeit geworden. Aus der älteren Vorstellung eines räumlich sich ins Unendliche ausdehnenden Kosmos ist die Vorstellung von verschiedenen kosmischen Gebilden und Systemen gekommen, die nach einer Weltuhr und nach einer kosmischen Uhr entstehen und vergehen. Auch das Maß und die Einheit dieser Uhr scheint festgelegt. Es ist die Lichtgeschwindigkeit. Ganz verschwunden ist und völlig nebensächlich wirft in dieser Theorie der Zeit die Behauptung Kants, die Zeit sei nichts anderes als die Form des inneren Sinnes. Und der Vergleich beider Auffassungen ist recht eindeutig, scheint Kant völlig Unrecht zu geben. Von der Zeit, die Kant als Form der inneren Anschauung bestimmte, bleibt nichts übrig. Gar nichts. Aber nicht nur die physikalische Forschung hat die Zeit behandelt. Eine andere, viel weniger im Licht der Öffentlichkeit stehende Forschung, die Biologie, hat es mit der Zeit zu tun. Am Anfang dieser Forschung steht ein genialer und fast spielerisch geäußerter Gedanke, obgleich dieser Gedanke von exakten Messungen ausgeht. Er wurde in einem berühmten Vortrag 1864 zum ersten Mal von Karl Ernst von Baer in einem Vortrag in Petersburg ausgesprochen. Baer ging von Messungen aus. Diese zeigten, dass die kürzeste Wahrnehmungseinheit, in der wir Menschen ein Bild noch als für sich stehend erfassen können, den 1/10 Teil einer Sekunde ausmacht. Um ein Bild zu fixieren, als Wahrnehmungseinheit zu erfassen, benötigt der Mensch ein 1/10 Sekunde. Werden uns im Zeitraum einer Sekunde nacheinander mehr als 18 Bilder gezeigt, so verschmelzen diese Bilder ineinander. Sie verwischen sich, sie lösen sich auf, sie gehen ineinander über. Der Psychologe spricht von einer Reizverschmelzung. Am Beispiel zeige ich auf einem Farbenkreis deutlich voneinander abgesetzte und nebeneinander angeordnete Farben verschiedener Art. Können wir jede einzelne Farbe erkennen? Sobald wir diesen Kreis in eine rasche drehende Bewegung bringen, dann wird die einzelne Farbe unerkennbar. Sie verschmelzen und es kommt eine Art von einheitlichem Farbton, wie wir sagen, ein Mischton zur Erscheinung. Noch anders lässt sich diese Tatsache verdeutlichen. Das Prinzip des Kinematographen, der uns eine bewegliche Handlung zeigt, beruht nur und lediglich darauf, dass einzelne, scharf aufgenommene Bilder auf der Leinwand verschmolzen werden. Die Leinwand ist unbeweglich. Aber der Projektor zieht vor unserem Auge mehr als 18 Bilder in der Sekunde vorbei. So kommt es zur Darstellung der Bewegung, weil die Bilder ineinander verschmelzen. Und das Ergebnis ist immer eine fortlaufende, kontinuierliche Bewegung. Dann zeigt die Erfindung des Kinematographen noch mehr. Wir können mit dem Zeitraffer arbeiten. In längeren Zeitabständen etwa Einzelbilder von der wachsenden Pflanze aufnehmen. Wir könnten im Prinzip sogar, aber das ist noch nicht geschehen, über ein ganzes Leben hinweg Einzelaufnahmen vom Menschen machen. Mit dem ersten Jahr beginnend, zweites, drittes, viertes Jahr und so weiter bis zum Ende seines Lebens. Stellten wir diese Bilder auf einen Film zusammen und ließen sie mit der normalen Wiedergabegeschwindigkeit ablaufen, dann entstünde etwas Seltsames. Vor unseren Augen würde in wenigen Minuten und im Bruchteil einer Stunde dieser Mensch vom Säugling zum Kind, zum Erwachsenen werden. Er würde aufwachsen, reifen, verblühen und alt werden. Dies können wir bei der Pflanze machen. Wir können die Illusion verschaffen, dass die Pflanze in wenigen Minuten aufschießt aus dem Boden, ihre Blätter entfaltet, blüht, die Frucht zeigt und wieder verblüht. Wir können mit demselben Kunstmittel, das ist Ihnen allen bekannt, umgekehrt arbeiten. Statt des Zeitraffers benutzen wir dann die Zeitlupe. Dann dehnt sich der im wirklichen Erleben schnell vor sich gehende Sprung, mit dem etwa der Reiter über die Hürde geht oder der Kunstspringer vom 10-Meter-Turm ins Wasser springt, lächerlich aus. Langsam gleitet er ins Wasser. Langsam geht das Pferd über die Hürde. Dabei sehen wir Einzelheiten, die wir sonst nicht sehen. Wie sich der Körper dehnt, streckt, zusammenzieht, wie die Muskeln arbeiten, wie jeweils die Haltung gewechselt wird und so weiter. Im Übrigen, Karl Ernst von Berg kannte noch keinen Kinematographen. Erst später, 1868, ist der Vorläufer des heutigen Kinematographen erfunden worden. Ein kleines Buch, Blätter nacheinander die gleiche Figur in verschiedenen Bewegungsphasen zeigt und das nun bei schnellem Abblättern ebenfalls die Illusion einer Bewegung gibt. Das Großartige an Beers Leistung war das gedankliche Experiment, das er entwickelte, den erstaunten Petersburgern vorzauberte wie eine Illusion. Er folgerte nämlich, ob etwas in einer Bewegung, ob etwas in schneller oder langsamer Bewegung ist, das hängt für unser Auge und vielleicht für alle Augen nur von dem Maß der untersten Wahrnehmungseinheit ab. Die liegt, wie gesagt, beim Menschen im 18. Teil einer Sekunde. Karl Ernst von Beer nennt diesen Teil den Wahrnehmungsmoment. Und nun fragt er sich, was geschieht denn eigentlich, wenn wir diese Einheit verkürzen oder erweitern würden? Was also wäre der Fall, wenn wir beispielsweise in der Sekunde nicht 18, sondern 100 oder gar 1000 feste Bilder hätten? Oder was wäre, wenn wir nicht in der Sekunde 18, sondern weniger, in der Minute etwa nur ein Bild hätten? Das Ergebnis klingt absurd und verblüffend. Aber was Karl Ernst von Beer als gedankliches Experiment äußerte, hat später die Forschung bestätigt. Zunächst beschreiben wir, was Karl Ernst von Beer sich vorstellte. Nun, er sagte, wenn wir unsere Wahrnehmungseinheit verkürzen, dann erscheint der Weg einer Flintenkugel, den wir jetzt kaum sehen, als eine langsame Bewegung, die wir verfolgen können. Ein mit der Stundengeschwindigkeit von 100 Kilometern vorbeifahrender Schnellzug würde langsam und gravitätisch an uns vorbeispazieren. Aber wir würden nicht mehr erkennen, dass eine kriechende Schnecke sich bewegt. Der umgekehrte Fall, die Verlängerung der Wahrnehmungseinheit. Hätten wir in der Sekunde nicht 18 Bilder, sondern vielleicht in der Minute 18 Bilder, dann würde eine Schnecke wieder Blitz an uns vorbei sausen. Einen Radfahrer, der an uns vorbeifährt, mit dem Tempo von 10 Stundenkilometer, würden wir überhaupt nicht mehr sehen. Konnte man 1864 noch einwenden, als Karl Ernst von Beer dies vortrug, dass das ein gedanklicher Spaß ist, dass das alles zwar recht interessant und eindrucksvoll, aber schließlich nur Spekulation ist, so ist das heute nicht mehr möglich. Natürlich kennen wir keine Wesen, deren Moment im Sinne von Beer, also deren Auffassungsmoment 100 oder 1000 Mal schneller oder langsamer ist. Aber in sehr gründlichen und in ihrer Versuchsanordnung nach komplizierten Arbeiten haben wir durch Untersuchungen, wie sie Brecher, Saris, Sterzinger, Gravensberg und andere mehr angestellt haben, doch eine Bestätigung erfahren. So konnte man nachweisen, dass die Schnecke ein Auffassungsmoment hat, das beträchtlich viel länger ist als das des Menschen, nämlich nur ein Viertel bis ein Fünftel Sekunde beträgt. Und damit ist schon gesagt, die Welt, die der Schnecke erscheint, ist gar nicht so langsam, wie uns die Schnecke langsam erscheint. Ein anderes Beispiel. Der Kampffisch hat einen sehr viel kürzeren Auffassungsmoment als wir, nämlich ein 30. Sekunde. Das hat aber die verschiedensten Folgen. Der Kampffisch sieht nämlich, vereinfacht gesagt, doppelt so schnell wie wir. Und weil er doppelt so schnell sieht, deswegen laufen für ihn die Bewegungen halb so schnell ab. Der Kampffisch kann also Vorgänge, denen wir die größte Mühe haben zu folgen, noch ganz bequem in Einzelheiten zerlegen. Und das lässt sich in vieler Hinsicht nachweisen. Es erklärt erstaunliche Dinge. Zeigen wir etwa im Film den Kampf zweier Kampffische oder anderer schnell reagierender Tiere, so wundern wir uns immer wieder darüber, dass diese Tiere gleichsam die Bewegungen des anderen vorweg zu erkennen glauben und sie parieren, noch ehe sie erschienen sind. Das ist nicht der Fall. Das liegt nur daran, dass wir gleichzeitig sehen, was für diese Tiere nacheinander erfolgt. Im anderen Fall, die Schnecke, die ungefähr 4-mal so lang zu einer Wahrnehmung braucht wie wir, sieht deswegen Bewegungen 4-mal so schnell. Sie kann Einzelheiten aber, die wir sehen, nicht mehr erkennen. Und nun hat sich diese Forschung in der Folgezeit außerordentlich erweitert und noch eine Reihe der merkwürdigsten Tatsachen gezeigt. Ich kann sie im Ganzen hier nicht berichten. Ich kann nur Einzelnes noch berichten und das Gesamtresultat beschreiben. Und diese sieht so aus. Man ist sich heute darüber im Klaren, dass jedes Lebewesen seine eigene innere Uhr hat. Diese ist ihm mitgegeben und angeboren. Sie arbeitet erstaunlich genau. Sie kann winzige Zeitunterschiede erkennen. Sie achtet auf Zeitzeichen, die von außen gegeben werden. Aber jede dieser speziellen, in der Organisation des bestimmten und gattungsmäßig verschiedenen Tieres begründete Uhr ist eigentümlich gestellt, arbeitet auf eine eigentümliche Weise und jede dieser Uhren macht ihre eigentümlichen Fehler. Wie wir schon am Kampffisch sahen und an der Schnecke, hat es seine Vorteile und Nachteile, ob wir schneller auffassen oder langsamer auffassen. Wie wir aber auffassen, das hängt offenbar mit davon ab, welchen Zwecken dieser Auffassungsapparat dienen muss. So hat man mit Recht gesagt, dass die Organisation der biologischen Uhr auf die verschiedensten Dinge abgestellt ist, beispielsweise auf die Ernährungsform. Die Uhr pflanzenfressender Wesen kann langsamer gestellt sein. Die Gegenstände ihrer Nahrung bewegen sich nicht. Sie müssen nicht im Flug erhascht werden. An der Tatsache einer biologischen Uhr, die den verschiedenen Gattungen und Lebensformen in verschiedener Weise mitgegeben ist, können wir heute nicht mehr zweifeln. Es sind weitere Forschungsergebnisse, die das bestätigen. Zugleich zeigen jetzt diese Forschungsergebnisse, dass diese Uhr auch ihre Merkwürdigkeiten hat. So hat man ein Bienenvolk, das in Paris auf eine bestimmte Fressenszeit dressiert war, per Flugzeug nach New York geschafft. Man fragte sich, wird das Bienenvolk, das auf seine Futterquelle zu bestimmten Zeiten eingestellt ist, sich nun nach der Pariser oder der New Yorker Zeit orientieren? Das Erstere war der Fall. Die Bienen erschienen, von der New Yorker Zeit aus gesehen, 5 Stunden zu früh zum Frühstück. Sie folgten also ihrer inneren Uhr. Sie folgten nicht dem Zeitmaßstab, den gleichsam die Physik vorschreibt. So lässt sich aus dieser Forschung ein Gesamtresultat ziehen. Nochmals wiederhole ich den Satz von Kant, den Satz von der inneren Anschauung, dem inneren Sinn, um jetzt zu zeigen, dass in der Tat die biologische Forschung diesem Satz schon etwas näher kommt. Denn der jeweilige Zeitsinn, wie er den verschiedenen Organismen mitgegeben ist, ist ein Zeitgeber, der durchaus etwas vom inneren Sinn an sich hat. Er ist speziell organisiert, er gibt gleichsam seine eigenen Zeiteinsätze, er kann diese Zeiteinsätze auf die physikalische und kosmische und landschaftliche, klimatische und jahreszeitliche Zeit abstimmen. Und er erscheint gegenüber den physikalischen, objektiven und mathematischen Zeiten in einer anderen Form, in einer doppelten. Einmal misst nämlich dieser Zeitsinn sowohl das äußere und physikalische Geschehen. Er reagiert darauf, auf den Wechsel der Zeiten. Die innere organische Zeituhr richtet sich nach Zeitsignalen, die von außen gegeben werden, aber nicht immer, wie die Experimente zeigen. So ist überhaupt nicht die einzige Funktion dieser Uhr, dass sie die Zeit misst, sondern sie gibt, wie schon gesagt, Signale und insofern kann man nicht mehr von biologischer Uhr sprechen. Das wäre nur dann richtig, wenn sie keinen anderen Sinn hätte, als jenen, den die von Menschen handgemachte Uhr erfüllt. Diese Uhr misst. Sie bestimmt anhand der zeitlichen Einheiten den zeitlichen Verlauf. Sie sagt uns, einfach gesprochen, wie viel Uhr es ist. Auch die biologische Uhr arbeitet mit einer solchen Zeitmessung. Sie tickt im Gleichmaß der äußeren Zeitbewegung mit, aber immer nur bis zu einem gewissen Grad. Sie hat die zweite und mindestens ebenso wichtige Aufgabe, indem sie Signale gibt, reguliert sie die Zeit. Indem sie Zeiteinsätze gibt, bestimmt sie den Organismus. Indem sie inneren Einheiten, Einteilungen, Rhythmen und offenbar, so können wir sagen, einer inneren Zeitauffassung folgt, entwickelt sie den jeweiligen Organismus nach seinen Gesetzen. Diese Gesetze sind genau bestimmt durch Geburt und Tod, durch Nahrungs- und Begattungsvorgänge. So arbeitet diese Uhr also gleichsam wie ein aktiver Zeitregulator. Sie erfüllt Funktionen, wie wir sie künstlich in jenen Apparaten heute nachbilden, wo wir bestimmte Vorgänge mit einer Uhr koppeln und jetzt der mechanischen Uhr die Aufgabe überantworten, diesen oder jenen Vorgang zu dieser oder jener Zeit anlaufen zu lassen. Beispielsweise eine Bombe zu einer bestimmten Zeit explodieren lassen. Aber vergleichen wir diese biologische Zeit mit der mathematisch-physikalischen, so müssen wir sagen, dass sie unendlich variant ist. Es gibt viele biologische Zeiten. Alle diese Zeiten ticken wie die Uhren. Speziell auf einen Organismus abgestellt, in der großen Zeit, der Weltzeit mit. Sie zeigen die Fähigkeit, sinnvoll das komplizierte Spiel der Lebensvorgänge zu regeln und zu organisieren. Und jetzt könnte man in einer Abwandlung des kantischen Satzes sagen, die biologische Zeit ist die Form der inneren Organisation eines Lebewesens. Während wir dies aber sagen, wird uns plötzlich deutlich, dass wir längst schon unter dem Begriff Zeit von einer ganz anderen als der mathematisch-physikalischen Zeit sprechen. Dies ist ein einheitliches Kontinuum, auf letzte Zeiteinheiten zurückführbar. Ein Kontinuum, das gleichmäßig und gleichsinnig verläuft. Ein quantitatives Kontinuum, das unbekümmert und stetig wie die mechanische Uhr abrollt. In diesem gibt es keine qualitativen Unterschiede, außer jenen, die von der letzten und kleinsten Zeiteinheit bestimmt werden. Die biologische Uhr kennt solche Unterschiede. Schon die Zeiteinheit, mit der sie arbeitet. Denken Sie an das Zeitmoment von Bär. Sind auf den Organismus abgepasst und eingerichtet. Diese Zeit ist organisch, sie reguliert. Obwohl sie die Zeit misst, gibt sie darüber hinaus Befehle und Anweisungen. Sie verfügt über die Zeit. Wenn man sich einer besonderen Frage in diesem Zusammenhang zuwendet, so ist es diese. Was hat es zu bedeuten, dass die biologischen Uhren jeweils anders gehen? Aber auf diese Frage können die Biologen und Psychologen heute keine ganz genügende Antwort geben. Wohl wissen wir, dass, wie schon erwähnt, die Uhr abgezweckt ist auf den jeweiligen Organismus. Aber das genügt ja als Erklärung nicht. Wir könnten fragen, warum überhaupt gibt es solche Verschiedenheiten? Nun jedenfalls, an der Tatsache der biologischen Uhr können wir heute nicht mehr zweifeln. Doch wissen wir in dieser Hinsicht vieles nicht, was wir allzu gerne wissen möchten. Wir können nicht auf die Frage antworten, wie die biologische Uhr konstruiert ist. Wenn wir von der Einsicht von Bär ausgehen, dann hinge diese Uhr am Wahrnehmungsakt. Aber auch Tiere, die nicht sehen können, haben eine solche Uhr. Dennoch ist es möglich, dass diese Uhr in der zentralen nervösen Organisation des Lebewesens begründet ist. Vielleicht eine Art von Gehirnuhr, die eng mit dem Bau und der Organisation des Hirns zusammenhängt. Aber dann ist der Gang der biologischen Uhr auch von anderen, von hormonalen Einflüssen gesteuert. Das gilt sogar für uns, den Menschen. Von einer Reihe von Genussgiften wissen wir, dass sie beim Menschen den Wahrnehmungsmoment verlängern, auf etwa 1/12 Sekunde ausdehnen. Darum reagiert der betrunkene Autofahrer nicht so, wie er sonst reagiert. Narkotika verschiedenster Art, wie Äther und Chloroform, beeinflussen den Gang der biologischen Uhr. Sie kann Verspätung zeigen. Bei Ameisen zeigt sich, dass Quinin eine Umstellung ihrer biologischen Uhr bewirkt. Wenn sie zur Nahrungsaufnahme auf bestimmte Zeiten dressiert sind, so verändern sie die Zeit nicht, wenn man sie 5 Stunden lang narkotisierte. Aber sie kamen sofort um 3,5 Stunden zu spät zur Fütterung, wenn man ihnen vorher Quinin ins Futter eingemischt hatte. Quinin verlangsamt bekanntlich die Lebensvorgänge. So hat man gesagt, die biologische Uhr ist eine Stoffwechseluhr, deren Zentrum möglicherweise im vegetativen Nervensystem liegt. Aber ob man überhaupt ein Zentrum der biologischen Uhr finden kann? Es scheint fraglich. Ob es sich um eine Körperuhr, um eine Stoffwechseluhr, um eine Gehirnuhr handelt, lässt sich nicht ganz entscheiden. Nur eins ist gewiss. Diese Uhr ist ganz tief verankert. Sie liegt, soweit sie im Gehirn liegt, in den ältesten Systemen des Zwischen- und Mittelhirns, wenn überhaupt sich ein Mittelpunkt dieser Art finden lässt. Und im Ganzen bleibt nur die Annahme übrig, dass die biologische Uhr im Gesamtorganismus verankert ist, ja mehr als das, dass sie eine Art Gesamtausdruck des jeweiligen Organismus darstellt. Und man könnte die Vermutung aufstellen, dass jedem Lebewesen seine biologische Uhr mitgegeben ist, die von vornherein bestimmt, was im Lauf der Zeiten geschieht, wie das Lebewesen wächst und sich entwickelt, wann es endet und stirbt. Auffällig ist die Sicherheit, ja Präzision, mit der die biologische Uhr einerseits funktioniert, andererseits die gewisse Nachlässigkeit, mit der sie arbeitet. Auch psychologische Experimente am Menschen bestätigen diese Auffassung. Das bekannteste Phänomen, das oftmals untersucht wurde, ist die sogenannte Kopfuhr. Man versteht darunter die gar nicht so seltene Fähigkeit von Erwachsenen und auch von Kindern zu einer bestimmten Uhrzeit, die man sich vor dem Einschlafen vornimmt, ohne äußere Hilfe, wie die eines Weckers, aufzuwachen. Bei einer älteren Untersuchung, die Frobenius durchführte, glaubte, ein recht genaues und fast fehlerloses Funktionieren der Kopfuhr feststellen zu können. Neue Untersuchungen von Klauser ergeben, dass erstens doch nur ein Prozentsatz der Erwachsenen, 79%, und ein geringer Prozentsatz von Kindern, 15%, über die Kopfuhr verfügt. Doch beruhen diese Feststellungen auf einer Umfrage und haben Federquellen. Aber ebenfalls von Klauser angestellte Experimente zeigen, dass die Kopfuhr wiederum nicht ganz präzis arbeitet. Bei 52 Personen, die über diese Fähigkeit verfügten, ergaben sich immerhin Fehler von bis zu 18 Minuten. Wobei freilich die Kopfuhr eher zu früh als zu spät weckte. Erstaunlich sind Befunde, die Ehrenwald im hypnotischen Experiment hatte. Gibt man in der Hypnose einer Versuchsperson den Auftrag, selbstverständlich ohne Benutzung einer Uhr oder eines gleichwertigen Hilfsmittels, jeweils nach dem Ablauf einer Minute ein Zeichen zu geben, dann soll diese Zeitschätzung beträchtlich genauer sein als im bewussten Zustand. Ihm ist dann aufgefallen, dass die Ausführung von Aufträgen, die posthypnotisch ausgeführt werden sollen, also nach der Hypnose, sehr präzis ausgeführt wurden, wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt gegeben wurden. Diese wurde genau eingehalten. Geben wir etwa in der Hypnose den Auftrag, eine Stunde nach dem Erwachen tun Sie dies oder jenes, so wird der Zeitpunkt genauestens eingehalten. Dabei wird deutlich, dass unsere innere Uhr eine Art unbewusst arbeitender Zeitmessung hat. Und diese Zeitmessung richtet sich nach der offiziellen Uhr. So ergänzen und bestätigen diese Befunde auch bei Menschen die Tatsachen, die man unter dem Namen der biologischen Uhr gefunden hat. Die Summe all dieser Untersuchungen und Experimente, die ich freilich nur in gedrängten Ausschnitt wiedergeben kann, lässt heute noch keine ganz geschlossene Theorie der biologischen Zeit zu. Nicht so geschlossen wie die der physikalischen Theorie der Zeit. Aber eins ist völlig klar, diese Uhr ist nach anderen Prinzipien konstituiert. Vergleichen wir nun die Ergebnisse dieser und der anderen Forschung, der biologischen und der physikalischen, miteinander. So müssen wir jedenfalls zwischen zweierlei Zeiten trennen, nämlich der physikalischen und der lebendigen. Die materielle und für unser Auge unlebendige Welt bewegt sich nach den physikalischen Gesetzen. Sie folgt gleichsam der großen Weltuhr. In die In dieser großen Weltuhr und gleichzeitig mit ihr, bald mit ihr übereinstimmend, bald von ihr abweichend, ticken unzählig viele kleine Uhren. Sie fügen sich in den Gang der großen Uhr ein. Soweit wir sehen können, ist die große Weltuhr unendlich, unbegrenzt. Freilich, manche Hypothesen behaupten, dass auch diese Uhr nicht unbegrenzt geht. Die vielen zeitlichen Uhren der Organismen sind begrenzt. Das gilt im Übrigen interessanterweise nur für das organisierte Zellengefüge. Es gibt lebende Einzelzellen und einzellige Lebewesen, die nicht sterben, nicht altern, nicht den Tod kennen. Nur der höhere Organismus kennt den Tod. Er bezahlt sein Leben mit dem Tod. Seine biologische Uhr ist unerbittlich. Zu einer bestimmten Stunde gebietet sie das Ende. Es lässt sich nicht leugnen, dass diese Tatsache, die den eigenen Rhythmus der biologischen Uhr beschreibt, vor allem im merkwürdigsten Teil, der dem Leben mitgegeben ist, dem Tod, erscheint. Für das lebendige Wesen beginnt und endet die Zeit. Vergleichen wir wiederum die beiden Zeitbegriffe miteinander, den physikalischen, den biologischen, so lassen sie sich im Großen und Ganzen wohl zur Deckung bringen, mit der einen Ausnahme, die aber wichtig ist: die Zeit als biologische Gegebenheit kennt scharfe qualitative Einschnitte, die wir im Kontinuum der mathematisch-physikalischen Zeit nicht finden. Geburt und Tod sind die deutlich hervortretenden Einschnitte solcher Art. Nun aber ist mit diesen beiden Zeitvorstellungen doch das Problem der Zeit keineswegs erschöpft. Sobald wir nämlich den Versuch machen, mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen jene Zeit zu bewältigen, die als unsere, die Zeit des Menschen erscheint, versagen fast alle Maßstäbe. Es wird zu zeigen sein, dass die Zeit des Menschen nochmals von anderer Art ist. Sich sowohl von der biologischen wie von der physikalischen unterscheidet, insbesondere sich schärfer von der biologischen unterscheidet als die biologische von der physikalischen. Sie ist eine dritte Zeitform, die wiederum in einem anderen und höheren Sinne organisiert ist. Gehen wir für einen Augenblick zurück zum Zeitbegriff der modernen Physik. Zeit, so lehrt uns diese Wissenschaft, ist eine Art von Band, das fortwährend sich bewegt, fortwährend sich aus homogenen und gleichwertigen Teilen zusammensetzt. Damit ist die Zeitmessung möglich. Die letzten Zeiteinheiten sind gleichwertig. Während dieses Band rollt, reiht sich eine Einheit an die andere. Wir sagen, die Zeit verläuft. Das Band, so sagen die Physiker, rollt im Tempo der Lichtgeschwindigkeit. Licht und Zeit sind in diesem Sinne eine Einheit. Für die einzelne organische Uhr gelten andere Zeiteinheiten. Aber auch für sie gilt, dass die Zeit fortwährend sich bewegt und keinen Stillstand kennt. Und es gelten diese Bestimmungen auch für unsere, die menschliche Zeit. Auch für uns ist die Zeit in einer unaufhörlichen Bewegung. Wir erleben ihr ständiges Gehen, ihr ständiges Kommen. Der mechanische Zeitmesser erlaubt uns, kleinere und sogar winzige Zeiteinheiten zu bestimmen. So lassen sich diese Maßstäbe der Uhrzeit und des Kalenders abbilden, dieselben Maßstäbe, die auch für die physikalische Zeit gelten. Wir bestimmen damit den äußeren Raum der Geschichte, unserer eigenen Geschichte, nach Jahr und Tag und den der menschlichen Geschichte nach Jahren und Jahrhunderten, ja sogar Jahrtausenden. Wir können ihn ausdehnen und mit diesem Mittel die Zeit bestimmen, die vor der Geschichte und sogar vor der Erscheinung des Menschen sich entfaltet hat und sogar in die kosmischen Zeiten eindringen. Wir bestimmen damit unser Leben. Wir zählen die Tage, die Jahre. Wir haben innerhalb dieser Tage und Jahre freilich markante Termine. Und für uns alle ist die Aufgliederung der Zeit anhand der Zeitmessung wichtig, auch wenn der Einzelne von uns sich schwer daran gewöhnt. Soweit, aber nur soweit, leben wir in einer Harmonie mit der Zeit, die uns die Physik lehrt. Dann trennen wir uns von dieser Zeit. Und dies ist der auffälligste und merkwürdigste Tatbestand der dritten, der menschlichen Zeitdimension. Der menschliche Organismus, freilich vielleicht schon der tierische, ist so organisiert, dass er Grenzfälle kennt, in der die Zeit zum Stillstand kommt. Dies wird an einer einfachen Tatsache sichtbar. Nicht nur an der des Todes, in der die Zeit aufhört, sondern vor allem an der Tatsache der Erinnerung. In der Erinnerung nämlich holen wir wieder, was zeitlich vergangen ist. Soweit wir uns dann erinnern, oder wie auch das Tier aus der Erinnerung handeln, bedeutet dies einmal, dass wir die vergangene Zeit wiederholen, sie wird aufs Neue, wenn auch verändert, lebendig, es erscheint wieder, was zeitlich vergangen ist. Wir sagten vorhin schon, die biologische Zeit ist nicht nur ein Zeitmesser, sondern ein Zeitregulator. Sie bestimmt, was zu geschehen hat. Sie setzt Zeiten des Wachens und der Ruhe fest, Nahrungssuche. Sie bestimmt die größeren Gezeiten, wie die des Vogelfluges. Sie quantifiziert nicht nur, sondern organisiert die Reifezeit, die Zeit der Blüte, des Alterns und so weiter. Auffällig aber ist nun, dass die menschliche Zeit dieselbe Funktion noch in einer dritten Weise zeigt. Wir sagten, in der Erinnerung wird die Zeit beständig. Schon das besagt,
dass die Erinnerung den quantitativen und gleichartigen Lauf der Zeit unterbricht. Betrachten wir aber nun unser wirkliches Zeiterleben, so zeigt sich, dass in der gelebten Zeit qualitative Einheiten hervorstechen. Dies ist so gemeint. Unsere, die vom Menschen erlebte Zeit ist alles andere als homogen. Während wir warten, dehnen sich uns die Sekunden zu Minuten, fast zu Stunden. Die Zeit verlängert sich. Nicht objektiv, aber subjektiv. Umgekehrt, wenn wir im vollen Zug des Lebens sind, eilen die Minuten und Stunden schnellstens vorbei. So dehnt sich die Zeit einerseits, sie schrumpft andererseits. Wir Menschen verfügen in gewissem Sinn über die Zeit. Genauer gesagt, unser Leben verfügt darüber und kann die Zeit durcheinander bringen. Den exakten Zeitmaß statt verderben, wie gesagt, die Zeit dehnen oder kürzen. Wir können meinen, das sei Täuschung. Gewiss ist es Täuschung, sobald wir auf die gleichartig messbare Zeit blicken. Und keine Täuschung aber handelt es sich, sobald wir auf die Wirklichkeit unseres Lebens blicken. Maßgebend nämlich sind für uns nur die Zeiten, die wirklich gefüllt, verdichtet sind. Die anderen, die unerfüllt und leer sind, sind gleichsam klanglose Zeiten. Wir vergessen sie. Damit hängt wiederum zusammen, dass unsere menschliche Zeit ihre tiefe Bestimmung von einschneidenden Vorgängen erhält, die sich, ob wir wollen oder nicht, in uns fixieren und festsetzen. Erscheinungen, Begegnungen, Erlebnisse, die uns bezwungen oder auch frei gemacht haben, sind in gewissem Sinne unvergänglich. In ihnen steht die Zeit still. Nicht wenige der Großen, Descartes, Pascal und andere, berichten davon, dass einschneidende und einmalige Erlebnisse ihr Leben bestimmt haben. So ist es zunächst als eine Binsenwahrheit anzusehen, dass die menschliche Zeit nicht als ein gleichartiges Kontinuum verfließt, sondern Höhepunkte und Tiefpunkte kennt. Das menschliche Leben steigt an. Seine Zeit wächst gleichsam. Sie erreicht eine Spitze, dann fällt es ab und geht zu Ende. Und damit verbunden ist die Tatsache, dass uns manche Zeiten als leer und sinnlos erscheinen. Andere, auch wenn es sich dabei nur um kurze Zeiteinheiten handelt, als außerordentlich dicht und gefüllt. Und innerhalb der scheinbar gleichartigen Bewegung der Stunden und Minuten vollzieht sich eine zweite zeitliche Bewegung, nämlich die der Verdichtung und Entleerung. Das wird nun noch deutlicher bei einer Reihe von Vorgängen, die an der Grenze der Norm stehen oder gar abnorm sind. Das eine große Beispiel dafür sind die Träume. Wir kennen viele Träume, die zeitlich gemessen in der Frist weniger Sekunden ablaufen, aber inhaltlich und erlebt eine unendlich lange Zeit darstellen. Einer der berühmtesten Träume dieser Art stammt von Maury. Er muss zeitlich in wenigen Minuten abgelaufen sein, denn er war krank. Seine Mutter saß an seinem Bett. Sie beobachtet scharf sein Einschlummern. Nach wenigen Minuten aber wacht er auf. Der Schlaf endet, weil ein Stück des Bettaufsatzes abbrach und auf den Kranken fiel, ohne ihn zu verletzen. Jetzt wacht Maury auf und erzählt einen langen Traum. Er hat die ganze Französische Revolution geträumt. Er hat ihren Beginn erlebt, ihre Entwicklung, die wechselnden Ereignisse im Traum mit angesehen. Er selbst wird verdächtigt, mehrfach verhört, schließlich eingekerkert. Er lebt im Traum Monate im Kerker, dann wird er verurteilt. Dann spielt sich in qualvoller Langsamkeit Der Weg zum Schafott vor seinen Augen ab, die wechselnden Szenen. Er steigt auf das Gerüst, das Fallbeil fällt auf ihn herab. Und hier geht er wieder in die Wirklichkeit ein. Was ihm als Fallbeil erschien, war der herabfallende Bettaufsatz. Dieser Vorgang beendet dann den Traum. Nun gibt es unendlich viele solcher Beispiele, die ausweisen, dass der Traum längste Zeitspannen raffen kann. Wir wissen nicht, wie das vor sich geht. Man hat gesagt, in solchen Träumen spielt sich ein bereits vorher gesehenes Drama ab, in kurzer Frist. Aber diese Erklärung ist nicht genügend, denn dieses Drama läuft scheinbar zeitlich ab, in Wirklichkeit muss es nur in einem einzigen Bild erscheinen. Ein langer und ausgedehnter Zeitverlauf ist so, als ob er gleichzeitig erscheint. Und so wissen wir auch nicht zu sagen, gehen solche Träume von dem äußeren Reiz auf. Wenn wir eine lange Geschichte träumen, an deren Ende dann das Klingeln des Weckers steht, so wissen wir nicht, hat der Weckreiz den Traum ausgelöst oder zielt der Traum auf den Weckreiz hin. So oder so bleibt das Ganze ein Rätsel, weil eine lange Kette von Erscheinungen, die zeitlich abläuft, sich auf irgendeine Weise im kürzesten Zeitabstand bindet. Dies Ganze wird noch deutlicher bei den Formen des pathologischen Erlebens. Wir kennen Fälle, in denen Menschen bestimmte Zeiten, die sie oder andere erlebt haben, aufs Neue wiederholen. Nicht nur, dass sie diese Zeiten erinnern, nein, sie leben in der Vergangenheit. Die Umwelt wird für sie zur Vergangenheit. Sie halten genau die Ereignisse ein, die damals abgelaufen sind. Wenn wir diese Tatsache kontrollieren können, wie es manchmal geschieht, etwa anhand eines früher geschriebenen Tagebuchs, so ist erstaunlich, wie genau die vergangene Zeit eingehalten wird. Dann kennt die katholische Kirche die eigentümliche Erscheinung, dass manche Menschen den Leidensweg Christi wiederholen können. Sie erleben ihn nicht nur, sie zeigen die äußeren Male der Stigmatisation, wie sie die Bibel beschreibt. Auch hier ist es, als ob die Zeit stillgestanden ist. Ein Ereignis ewig geworden ist und ein bestimmter Mensch in diese Ewigkeit eingetreten ist, ja gleichsam in diesen zeitlichen Stillstand gebannt ist. Ob solche Vorgänge wie eben geschildert als Wunder oder wie die Gegenmeinung besagt, als abnorme und pathologische Erscheinungen anzusetzen sind, ist völlig gleichgültig. Auf jeden Fall bestätigen sie die menschliche Fähigkeit, den Gang der Zeit zu unterbrechen, ein markantes Zeitereignis zum Stillstand zu bringen. Und in solchen Fällen ist deutlich, dass keine Uhr und keine Zeitmessung gilt, sondern die Zeit, in der Erinnerung verschwindet. Wir halten einen Augenblick inne. Welche Zeit ist es eigentlich, länger nun schon sprechen? Ein Tatbestand springt sofort ins Auge. Diese Zeit lässt sich im Rahmen physikalischer und biologischer Methoden im engeren Sinn nicht bestimmen. Sie liegt sich quer. Ihre besonderen Merkmale sind ganz andersartig und verwirren sowohl die biologische wie die physikalische Zeitmessung. Natürlich ist der billige Ausweg möglich, alle Besonderheiten dieser Zeit als Varianten, Fehler, Abnormen und sogar pathologische Formen eines falschen Zeiterlebens zu bestimmen. Man ist diesen Weg auch gegangen. Er hat den Sinn nachzuweisen, dass unsere menschliche Zeitvorstellung, sobald sie sich nicht an die exakten Maßstäbe hält, vielen Fehlern und Irrtümern unterworfen ist. Wie Helmholtz einst vom menschlichen Auge gesagt hat, dass er jeden Mechaniker, der ihm ein so schlechtes Instrument bauen würde, davonjagen würde. So könnte man dementsprechend sagen, unsere, die menschliche Zeit, ist ein höchst fehlerhaftes Instrument, ein schlechter Apparat. Aber abgesehen davon, dass man das eben gar nicht sagen kann, ist dieser Ausweg auch allzu billig. Denn gerade an den geschilderten Eigentümlichkeiten der menschlichen Zeit hängt vieles. Es gäbe keine Geschichte in unserem Sinn, keine Kultur und keine Tradition, wenn nicht unser Zeitsinn das Band der ewig fließenden Erlebnisse so organisierte, dass bestimmte Punkte heraustreten. Nur an der Tatsache, dass bestimmte Zeiten und ihre einmaligen Ereignisse das Kommende und die kommende Zeit bestimmen, entwickelt sich die Kontinuität und das Spiel unserer Geschichte. Was für die menschliche Geschichte gilt, gilt nicht minder für das individuelle Leben. In jedem Fall aber hängt dies an der spezifischen Fähigkeit der menschlichen Zeit. Sicher, also ist die menschliche Zeit, das heißt die bestimmte Erlebensform, die wir Menschen haben, konstitutiv für unsere besondere Wirklichkeit. Wie weit das geht, das mag man sich an Grenzfällen nochmals deutlich machen. In vielen Geisteskrankheiten tauchen Zustände auf, in denen jemand wahnhaft in einer anderen Zeit zu leben glaubt. Während dies geschieht, verliert sich die Persönlichkeit. Das heißt aber, wenn wir unsere individuelle und eigene Zeit verlieren, lösen wir uns als Person auf. Darin ähnelt der geistige Tod dem biologischen. So wird deutlich, dass diese dritte Zeitvorstellung oder besser gesagt Zeitwirklichkeit gerade in dem bedeutsam ist, was sie von den anderen Zeitwirklichkeiten unterscheidet. Diese Zeit ist nicht gleichartig, sondern variabel. Sie hat andere Maßstäbe, nicht die der Physik und der Biologie. Sie entwickelt andere Zusammenhänge und andere Ordnung. Und jetzt zitieren wir nochmals den Satz von Kant, der am Anfang des Vortrags stand. Die Zeit ist nichts anderes als die Form des inneren Sinnes, das heißt der Anschauung unserer selbst und unseres Zustandes. So merkwürdig und rätselhaft dieser Satz im ersten Augenblick klingt, nun wird er uns verständlich. In der Zeit sieht sich der Mensch selbst, er ordnet sich ein, er schaut, und diese Fähigkeit hat nur er in der Zeit die Zeit an. Er begreift in ihr nicht nur die Ordnung der äußeren Dinge, sondern eine zweite und andere Ordnung. Weil der Mensch sowohl in der physikalischen und biologischen Zeit lebt, aber auch wiederum aus ihr heraustreten kann, muss die Zeit für ihn etwas anderes sein als ein mathematisch-physikalisches Instrument und als eine biologische Uhr. Wiewohl er beiden Zeitvorstellungen unterworfen ist, ist er ihnen wiederum auch überlegen. Er beherrscht sie als Instrumente. Aber in der dritten und ihm eigentümlichen Zeitdimension, wie wir sie beschrieben haben, entrinnt er zu einem Teil diesen Maßstäben. So aber können wir jetzt den Satz von Kant erweitern und verändern. Die Zeit ist nach dieser Lage der Dinge für uns nicht nur die innere Form unserer Anschauung, sondern die Organisationsform unseres geistigen und menschlichen Daseins.
Vom Nachtprogramm in Köln haben Sie gehört, die Zeit des Menschen und die Zeit überhaupt. Es sprach Professor Robert Heiß, der Ordinarius für Philosophie und Psychologie an der Universität Freiburg. Dieser Vortrag ist in verkürzter Form an dem alljährlichen Universitätstag, dem Dies Academicus, gehalten worden und wird in einem Universitätsheft gedruckt werden. Das Nachtprogramm ist beendet. Gute Nacht.